Crop-FM-Ausgabe Nummer 240, Entschuldigung, da hätte ich fast 100 Sendungen unterschlagen. Ausgabe Nummer 240, mein Gast heute Abend ist Marion Rössler und es geht um die Dimension der Möglichkeiten. Natürlich gibt es auch heute wieder den Cropcom, jener Live-Chat, mit dem sich Zuhörer dieser Sendung live am Gespräch beteiligen können. Erreichbar über die Website von CropFM, cropfm.at und dann einfach oben auf Cropcom klicken, gebe die Fragen dann sehr gerne, vor allem im zweiten Teil der Sendung, an den Telefongast weiter. Ja, das bin ich da, der da singt, fragt zumindest Ezechiel. Ja, den Jingle und auch meistens die Schlussnummer singe ich. Zu dieser Sendung gibt es einen Newsletter, den kann man abonnieren von der Startseite von CropFM aus, cropfm.at, cropfm.at. Man kann mir sehr gerne mailen, cropfm@mur.at oder Maillink findet sich auch auf der Startseite. Zu diesem Ganzen hier gibt es ein Archiv, auch die heutige Sendung wird da landen und im Archiv kann man sich alle bisherigen Ausgaben, fast alle, als MP3 und Real Audio herunterladen. Es gibt auch eine Direkt-Link-Funktion, mit der man Sendungen dann in Foren etc. verlinken kann, was mich immer sehr freut. Das Forum, betreut von Ballator, Unarmed, Eraser und Wingman und befüllt von vielen Hörerinnen und Hörern mit sehr interessanten Beiträgen. Coverbild auch heute wieder von Matthias Töpfer. Sehr gut gelungen, finde ich. Ganz tolle Stimmung. Und last but not least, der Spendenbutton findet sich auf der Startseite rechts oben, ziemlich weit oben oder im Past-Shows-Archiv. Und an dieser Stelle ein großes Danke an alle, die ihn schon wahrgenommen und benutzt haben. Sehr interessante Story hier, eine Aura-Story, Science Unlocking Secrets of Your Energy Field. A Russian scientist is trying to convince people they can change the world simply by using their own energy. He claims that thinking in a certain way can have a positive or negative effect on the surrounding environment. Und das ist genau unser heutiges Thema heute. Mein Gast behauptet das nämlich auch. Und Dr. Konstantin Korotkov, Professor für Physik an der Technischen Universität St. Petersburg, sagt im Weiteren, we are developing the idea that our consciousness is part of the material world and that with our consciousness we can directly influence the world. Ist also nicht, unser Bewusstsein ist nichts von der Realität getrenntes, nichts von der materiellen Welt getrenntes, sondern Teil davon und wir können damit unsere Welt beeinflussen. Vielleicht ist es tatsächlich so. NASA-Rover findet Beweise für Wasser im Marsboden, ein Artikel auf Grenzwissenschaft aktuell erschienen. Pasadena, USA, genau an jener Stelle, an der im vergangenen Jahr der Rover Spirit im Marsboden stecken geblieben war, stieß die mobile Erkundungseinheit auf Beweise für flüssiges Wasser im Marsboden. Wie NASA-Forscher berichten, könnte es sich um Schmelzwasser handeln, das erst in der geologisch jüngeren Vergangenheit des Planeten fortwährend im Boden versickert war. Wasser am Mars. Auch eine interessante Meldung. Air Force lost some communication with nuclear missiles. The Air Force lost partial communication with 15 nuclear missiles for almost an hour last weekend. Vor ungefähr zwei Wochen jetzt passiert. An Air Force spokesman said Tuesday, the problem characterized as a single hardware issue affected more than 10% of the country's ICBM arsenal on Saturday morning, according to Air Force spokesman Lieutenant Colonel Wesley Miller IV. Und im Lichte der Pressekonferenz, die in Washington DC am 27. Dezember zu diesem Thema, nämlich unidentifizierte Objekte über US-Abschussvorrichtungen, stattgefunden hat und in der 7 Air Force-Offiziere und Personal und technisches Personal sehr interessante Dinge erzählt haben, ist das Ganze ein sehr spannender Vorfall. Die Ursache ist bis dato meines Wissens nach noch unbekannt und es ist auch nur die letzte in einer Serie von Pannen im US Nukleararsenal in den letzten drei Jahren. Und das ist wirklich eine spannende Meldung. UN urged to freeze climate Geoengineering Projects. Also die UN wird da heftigst aufgerufen, ihre Geoengineering Projects einzufrieren. Sehr interessant. Und zwar eine Reuters-Nachricht. The United Nations should impose a moratorium on geoengineering projects such as artificial volcanoes and vast cloud seeding schemes to fight climate change, green groups say, fearing they could harm nature and mankind. The risk were too great because the impacts of manipulating nature on a vast scale were not fully known, the group said at a major UN meeting in Japan aimed at combating increasing losses of plant and animal species. Moment. Vast Cloud Seeding, ein Moratorium, ist eigentlich gar nicht witzig, aber ich meine, ich dachte, das sei alles nur graue Theorie, aber auf der anderen Seite werden seit circa 15 Jahren sogenannte Chemtrails beobachtet und das praktisch weltweit, auch in Graz. Ich glaube, da ist noch viel zu erklären, auch wenn das Ganze in der breiten öffentlichen Wahrnehmung nur als eine weitere Verschwörungstheorie wahrgenommen wird. Die Untersuchungen von Robert Jahn, Brenda Dunn und anderen an der Universität Princeton haben schon vor Jahren bewiesen, dass der menschliche Geist durch kohärente Gedanken physische Objekte, wie zum Beispiel einen Zufallsgenerator, beeinflussen kann. Das Ding spuckt dann einfach mehr Nullen als Einsen oder umgekehrt aus, obwohl es eigentlich über eine gewisse Zeit gemittelt komplett gleich verteilt sein sollte. Aber wenn jemand davor sitzt, eben nicht. Das ist schon sehr interessant und ein Beweis, wenn man so will. Oder auch wenn man nicht will. Aber wie wir in den News auch eben gehört haben, gibt es auch aktuelle Beispiele von Wissenschaftlern, die diese Phänomene erforschen. Mir stellt sich natürlich immer wieder die Frage nach der Bedeutung dieser Erkenntnisse im größeren Rahmen und ich vermute, dass wir eben viel mehr sind als nur Beobachter. Und Menschen wie Marian Rössler, Goran Kikic und andere Gäste, die hier schon zu hören waren, scheinen dieses Prinzip auch in ihrem ganz realen Leben fernab eines Untersuchungslabors nutzen zu können. Nämlich die Möglichkeit, sein Leben tatsächlich auch selbst in die Hand zu nehmen auf vielen Ebenen. Die Dimension der Möglichkeiten weit aufgespannt, jetzt gleich auf Crop FM. Get a little bit higher. I get a little bit pale. And I fall a little bit asleep then. I wake up and I'll be high again. No one cares about it. I'm a little creep. And I may appear a little brighter, but I am so pale. And I say, Marian Rössler ist geboren am 21. August 1970 in Candl-Pfalz, aufgewachsen in Weißenbach im Murgtal. Marian ist verheiratet und hat zwei Töchter. Seit der Jugendzeit litt Marian unter Depressionen. 2005 dann die erste Begegnung mit ihrer Intuition. Bewusstwerdung eines früheren Traumas. Beschäftigung mit Tarot, Reiki und anderen spirituellen Schulen. Und seitdem hat sie zwei Bücher geschrieben, in denen sie aus ihren persönlichen Erfahrungen heraus einen möglichen Weg aus der Krise aufzeigt. Und heute ist sie live zu Gast auf Crop FM. Hallo Marion.
Ja, hallo Tarek.
Freut mich, dass du heute mein Gast bist und ein bisschen über ein Thema sprichst, das mir einfach ja eigentlich immer mehr jetzt zu faszinieren beginnt in letzter Zeit. Es gibt natürlich viele Beweise, dass unser Bewusstsein sehr wohl auch Einfluss auf unsere Umgebung nehmen kann, aber dass wir das auch quasi im Makrobereich auf unser ganzes Leben ausweiten können, das ist zwar irgendwie naheliegend, aber es ist doch schwierig zu verdauen. Aber du bist eben jemand, der da wirklich, wie soll man sagen, das Ganze lebt, aus einer sehr schwierigen persönlichen Lebensweg heraus. Vielleicht kannst du am Anfang deinen Lebensweg einmal beschreiben.
Ja, gerne. Also, dass das erstmal schwierig zu begreifen ist, sage ich es mal, ist ziemlich normal, dass das die Menschen eben so noch zu Anfang sehen, aber das verändert sich ganz schnell, wenn man so mitkriegt, wie ich eben gelebt habe und wie ich heute lebe. Also, so wie ich früher gelebt habe, wie gesagt, du hast es schon erwähnt, 2005, so die erste Auseinandersetzung mit dem Thema, warum es mir so schlecht ging, wie es mir ging, wo ich 2004 wirklich überlegt habe, es ging um ein paar Tage, wie ich mich aus dem Leben verabschiede, weil ich einfach nicht mehr konnte und nicht mehr wollte und wusste keinen Weg mehr. Und das waren so die Punkte, wo ich einfach angefangen habe, mich damit bewusst zu befassen, warum es mir denn so schlecht geht. Und allein dieser Prozess des Bewusstmachens ist so der erste Schritt überhaupt, um in eine neue Richtung zu kommen. Das ist auch das, was ich heute in jedem Gespräch immer und immer wieder, bis es die Leute, glaube ich, irgendwann nicht mehr hören können, erwähne, weil es einfach grundlegend wichtig ist. Und für mich hat sich das aus der Richtung einfach immer weiterentwickelt über diese Wege wie Reiki zum Beispiel, wo ich das erste Mal auch so Kontakt mit mir hatte und mit dem, was ich wahrnehmen kann, was im Übrigen jeder kann. Also bei mir würde man sagen, ich kann hell sehen, weil ich viele Dinge bildlich im Inneren wahrnehme. Andere hören das oder kriegen Klänge mit, spüren Farben oder wissen einfach nur, da ist was. Und bin so weitergekommen über Tarotkarten, um zu merken, wie fühlt sich das für mich persönlich an, wenn ich so einen Zugang habe zu dem, was für mich stimmt, was für mich gedacht ist oder wo ich mich gut mitfühle. Hat sich dann weiterentwickelt über chinesische Quantummethode, CQM. Und es sind lauter solche Meilensteine einfach in meinem Leben gewesen, wo ich immer mehr Kontakt zu mir bekommen habe und zu dem Verständnis davon, was alles möglich ist. Also dass wir nicht nur in unserer jetzt momentan gelebten Realität befinden können, sondern wie gesagt, dass alles möglich ist. Und das finde ich super spannend. Das habe ich da einfach Stück für Stück immer mehr ins Bewusstsein bekommen, habe so meinen Horizont erweitert und über den Tellerrand rausgeschaut. Und wenn man das einmal getan hat, dann kann man einfach auch nicht mehr anders. Also dann kann man auch nicht mehr zurück. Man kann es höchstens nur nicht umsetzen. Man kriegt es aber dennoch immer mit, was man an Möglichkeiten hätte.
Also eine Tür, wenn sie einmal aufgetan ist, dann geht sie nicht mehr zu. Ich meine, eins dieser, ich sage mal, Glaubenssätze ist ja, dass uns im Grunde immer genau das passiert, was wir zum Leben, also zum Lernen für unser Leben brauchen. Jetzt gibt's da natürlich eine Reihe sehr drastisch, ich meine, unendlich viele sehr drastische Gegenbeispiele, wenn man so möchte. Ja? Also das Baby, das einfach beim Erdbeben umkommt und im Grunde man hat's, das braucht. Also ich meine, wie siehst du das?
Kann ich dir gerne aus meiner Lebensgeschichte ein paar Beispiele geben. Also ich denke mal, keiner möchte so gerne sich überlegen, dass er jetzt aus dem Leben geht und seine Kinder zurücklässt. Keiner möchte gerne in kritischen Trennungskrisen sein, wo es auch um Außenbeziehungen geht. Keiner möchte gern mitbekommen, dass er ein Missbrauchsthema in seinem Leben erlebt hat. Dennoch waren es für mich wirklich absolut wichtige Ereignisse, wie auch immer das für mich dahin kam. Also ich habe so die Überzeugung erlangt, dass wir uns, naja, ich geht schon in die ESO-Ecke, wo ich mich eigentlich gar nicht so gern wiederfinde, weil ich sehr ein pragmatischer Mensch bin und mein Verstand auch immer was braucht, um damit so klar zu kommen und schneller ins Handeln zu kommen, möchte ich gern verstehen, warum was so ist, wie es ist. Deswegen bin ich auch froh, in Anführungszeichen, dass ich mitbekommen habe, dass ich da mit Übergriffen gelebt habe, weil es für mich einfach ein Punkt war, wo ich dann verstehen konnte, warum ich so getickt habe die ganze Zeit. Und wie gesagt, ich bin so zu der Überzeugung gelangt, dass wir uns unser Leben einfach aussuchen. Dass wir auch, ist ein tröstlicher Gedanke, untereinander, unter den Seelen Vereinbarungen treffen. So ein Beispiel von meiner Freundin, die ihren Mann leider durch Suizid verloren hat, was aber vielleicht eine Vereinbarung war mit dem Vater und dem Sohn, dass der Sohn jetzt ein komplett neues Leben beginnen kann, ohne diese vorgelebte Schuldzuweisung und so weiter. Also es ist immer ein positives Potenzial drin enthalten und so kann ich das mittlerweile sehen. Also ich habe dadurch, dass ich das erlebt habe, für mich Möglichkeiten zu lernen, die ich anders jetzt nicht hätte. Es ist eine ziemlich drastische Art und Weise, ganz klar. Da gibt es auch nichts schön zu reden. Aber für mich sind damit auch wieder Horizonte eröffnet worden, wo ich mich angefangen habe, mit Psychologie zu beschäftigen, mit inneren Vorgängen zu beschäftigen, mit Interaktionen mit meinen Mitmenschen. Wir haben ja, egal mit wem, eine Beziehung. Ich habe jetzt mit dir zum Beispiel auch eine Beziehung auf der Ebene, einfach, dass wir uns sehr intensiv über ein Thema unterhalten.
Eine Frage aus dem Chat, die ich da stellen möchte, weil das auch recht interessant finde. Was verstehst du genau unter ESO? Es ist so ein Begriff, der ist so schwammig. Und ich mein,
ja, ist klar. Also ich, zum Beispiel wäre für mich zum Beispiel eine Messe in Baden-Baden, die ich persönlich kenne, wo ich sage, wenn es jetzt darum geht, ständig irgendwelche Mantren vor sich her zu singen und derlei Dinge, da fühle ich mich jetzt nicht aufgehoben. Also da passe ich jetzt zum Beispiel nicht hin. Auch von meinem Erscheinungsbild her würde ich jetzt nicht sagen, dass ich in so das typische Vorstellungsbild von einem Esoteriker passe. Daran stelle ich mir eben Menschen vor, die mit Pendeln arbeiten, die irgendwie mit der Jenseitswelt kommunizieren, was auch immer. Also in dieses
Aber du hast dich doch,
passe ich nun mal nicht.
Du hast dich doch auch mit Pendeln beschäftigt zum Beispiel und mit Engeln etc.
Ich habe es mal in die Hand genommen, um zu gucken, was sagt mir das, wie fühlt sich das an, ja. Aber mehr dann auch nicht. Also sind für mich sowieso Werkzeuge, um diese Schleife zu kriegen zu dem, was ich auch ohne Pendel, ohne Karte, ohne irgendwelche Technik sowieso weiß. Es ist für uns nur so ein Stück Absicherung, dass wir ein Transportmittel haben, sag ich mal, um diesen Zugang zu haben. Also das beschäftigt unseren Verstand an dieser Stelle wieder, ne? Finde ich ganz entspannend, das so mal zu sehen, dass wir das gar nicht brauchen.
Ja, also das ist ja auch zum Beispiel das Interessante für mich jetzt zum Beispiel in der Chaos-Magie, weil man dort quasi sagt, diese Rituale sind zwar gut und schön, aber sie sind nur Mittel zum Zweck, sie haben per se keine Bedeutung. Es geht dann nur darum, dass ich es glaube oder meine Gedanken in kohärente Schwingung versetze oder wie auch immer man jetzt das beschreiben möchte. Aber es ist eigentlich nicht so richtig wichtig, was genau ich da für ein Ritual ausführe, sondern dass ich es ausführe und dass ich mich einfach konzentriere und fokussiere. Ne?
Ja, wenn das mein Verstand braucht, dass ich eben Informationen für den habe. Guck mal, ich benutze jetzt diese Karte. Diese Karte ist belegt mit der und der Information. Das hat eine Zeitebene, das hat eine Personenebene, was auch immer. Dann heißt es, ich greife auf das morphogenetische Feld so, diese Informationen sind dort abgelegt. Alles gut und schön, wenn das mein Verstand braucht, ist ja völlig okay. Ich sage nur, ist noch gar nicht so lange her, dass ich das für mich innerlich klären konnte, dass wir das gar nicht brauchen, weil wir diese Informationen so oder so haben. Ne? Also es ist für mich alles, was wir machen, ein Werkzeug.
Und diese Werkzeuge...
Ist ja nichts Schlimmes da, dabei. Also.
Na, schon klar, also du verteufelst das jetzt nicht irgendwie, aber du sagst einfach, ich brauch's halt nicht. Ne? Also du kannst einfach inzwischen quasi ohne diese Hilfsmittel arbeiten und dich fokussieren, ohne irgendwelche Rituale jetzt auszuführen.
Ja, also wir müssen ja nicht mal so groß in den Fokus gehen. Also ich bin jetzt auch niemand, der jahrelang, stundenlang am Tag sich hinsetzt oder meditiert was in der Richtung. Gar nicht. Also dass ich mal was brauche, wo ich innerlich zur Ruhe komme, das ist ganz klar. Und dass ich mich auch darauf einlassen möchte, ist auch eine wichtige Voraussetzung. Wenn ich aber müde, krank oder einfach in Hektik bin, dann ist es auch nicht immer gesagt, dass ich jetzt irgendwie mit einer Person in Verbindung kommen möchte, weil ich anscheinend dann anderweitig so beschäftigt bin, dass der Zugang so auf die Schnelle einfach nicht da ist.
Du verwendest da auch dein Verlag hat den Begriff Matrix im Titel. Du verwendest quasi die Matrix als einen Begriff, mit dem du das beschreibst, mit dem du da arbeitest. Kannst du das ein bisschen beschreiben? Das hat jetzt einmal natürlich nichts mit den Filmen zu tun, nehme ich an. Aber kannst du beschreiben, was die Matrix für dich ist und im Weiteren dann, wie man dort sich einklingt, unter Anführungszeichen, und dann dort wirklich auch aktiv wird?
Also dieses Wort Matrix ist ja auch vielfach verwandt, es kommt ja auch in der Mathematik vor. Und ich möchte da an der Stelle auch auf so einen ganz, ganz tollen, süßen Trailer hinweisen, der bei YouTube zu finden ist unter das Doppelspaltexperiment. Das ist ein kleiner animierter Film von so guten 5 Minuten, der mir das ganz toll erklärt, wie das eben mit diesen Möglichkeiten zusammenhängt und auf welcher Basis man da überhaupt Einfluss nehmen kann. Also für mich ist die Matrix zunächst mal ein Container an Informationen. Da ist alles drin enthalten und ist zu jeder Zeit komplett greifbar. So Sachen wie aus der Vergangenheit zum Beispiel oder aus der Zukunft. Diese Begriffe Vergangenheit und Zukunft sind jetzt für mich ja auch solche Hilfsmittel für unseren Verstand, dass wir uns irgendwo orientieren können, weil im Grunde ist alles gleichzeitig da. Also es ist ja möglich, wenn ich frage, kann ich, ist die Antwort immer ein Ja. Also alles, was ich mir vorstellen kann, ist möglich. Nur wenn wir es mit unserem Verstand eingrenzen und fragen, ja, ginge das denn von der Zeit her, ginge das denn vom Einsatz her, was auch immer uns da aus der Erfahrung raus für Pro- und Kontra-Argumente kommen, dann beschränken wir uns. Und in diesem Container an Informationen ist auch alles enthalten, was eben komplett mit einem Thema zu tun hat. Ja, das sind jetzt Personen, das sind irgendwelche Ereignisse, das sind irgendwelche Symboliken, die unser Verstand daraus übersetzt, mit denen wir dann arbeiten können zum Beispiel. Dann ist die Matrix für mich in erster Linie ein großer, großer Spiegel. Also das ist was man auch ganz toll an der klassischen Psychologie so ein bisschen herleiten kann, so dieser Begriff Matrix, und es ist alles so nicht greifbar, das ist für viele Menschen auch noch so diffus und eben nicht greifbar, ja. Und der Verstand ist das von sich aus ja so nicht gewohnt in der Regel. Braucht immer irgendein Format, irgendeinen Rahmen, an dem er sich entlang hangeln kann, um sich das so zu erklären. Und in der Psychologie ist es einfach so, dass wir auch sehen in einer Gruppentherapie. Ich sage jetzt einfach mal ein Beispiel, Gruppentherapie. Ich bin da in meinem Leben ja auch durch viele klinische Aufenthalte gegangen, um eben an den Punkt zu kommen, wo ich jetzt bin, um Sachen zu bearbeiten. Und da ist ein tolles Thema Spiegelung. Also wir haben eine Gruppe und wir sprechen eben durch, wie geht's welchem Anwesenden im Moment, hat jemand ein Thema. Und in der Regel ist es so, dass die Gruppe immer ein gemeinsames Grundthema hat. Das spiegelt sich in den Einzelaspekten immer wieder. Und dieser Spiegel heißt für mich, Spiegel ist ganz, ganz klar, ich schaue rein, ich bekomme ein Bild zurück. Ne? Und in der Regel ist es ja so, dass wir, wenn wir gerne was verändert hätten, zum Beispiel in der Partnerschaft, zum Beispiel mit dem Chef, mit den Kindern, mit den Nachbarn, was auch immer, mit dem Konto, dann versuche ich immer im Außen irgendwas zu ändern. Das heißt, ich bin immer bestrebt, in der Regel, jetzt meinem Partner zu sagen, hör mal, jetzt räum mal deine Klamotten abends weg. Oder wenn du im Büro bist, ruf mich doch mal an, wann du nach Hause also kommst. Ja? Also das heißt, ich versuche immer im Außen etwas zu ändern. Jetzt übertragen wir das mal auf den Spiegel. Ich schaue also in den Spiegel, mein Partner ist in dem Fall der Spiegel. Ich male in diesem Spiegel mir jetzt zum Beispiel dicke Augenbrauen, wenn ich da reingucke. Dann habe ich im Spiegel etwas verändert, sprich bei meinem Partner. Sieht in diesem Spiegel jetzt vielleicht für einen Moment gut aus. Jetzt gehe ich in eine andere Ecke, schaue in einen anderen Spiegel. Was sehe ich jetzt da? Mich ohne diese Augenbrauen. Das heißt, ich kann also wirkungsvoll und nachhaltig oder überhaupt generell was ändern, indem ich etwas an mir selber ändere, indem ich mir selber ins Gesicht diese Augenbrauen male. Dann werde ich in jedem anderen Spiegel, in den ich reinschaue, egal ob es ein kleiner, ein großer, ein verzerrender ist oder sonst wie, immer mich mit diesen angemalten Augenbrauen sehen. Und das finde ich ganz wichtig in der Matrix, dass wir eben da auch durch diese Arbeit lernen, diese Konsequenz zu verstehen, dass wir nur bei uns etwas ändern können, erstmal können, damit sich es im Außen zeigt. Also damit dieser Spiegel ein anderer wird. Dann kommt oft manchmal so eine Frage, naja, mein Kind ist so schlecht in der Schule und kann man nicht da irgendwas machen? Das heißt, erstens arbeite ich nicht mit einer anderen Person, die damit nicht einverstanden ist oder von der ich es jetzt so nicht zurückgemeldet gekriegt habe, dass es okay ist. Und zweitens mal arbeiten wir doch mit Ihnen. Wie geht's Ihnen denn damit, dass bei Ihrem Kind so schlecht in der Schule läuft? Weil es wird eine Auswirkung auf das Kind haben, wenn ich zum Beispiel mit der Mutter arbeite. Weil das Kind ist ein Spiegel und die Kinder sind fantastische Spiegel. Da kann ich auch aus meiner Familie ganz tolle Sachen zeigen. Also Kinder sind unsere besten Spiegel. Nutzt die, wo es geht und guckt euch an, was euch die Kinder zum Beispiel gerade zeigen. Ist es was ich am meisten an mir selber nicht leiden kann zum Beispiel? Gibt es auch verschiedene Ebenen dieser Spiegel? Oder was mache ich mit mir gerade zum Beispiel?
Jetzt, Moment, dass ich das verstehe. Wenn du in den Spiegel schaust, ist das dann ein Aspekt von dir, den du da siehst, oder siehst du da eine beliebig andere Person? Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden noch.
Okay, also wenn ich in den Spiegel schaue, sehe ich immer mich. Ja, aber dieser Spiegel kann eine andere Person sein.
Okay, das ist natürlich recht interessant, weil eine andere spirituelle Schule sagt natürlich, dass wir auf einer bestimmten Ebene alle verbunden sind.
Genau.
Oder ich meine, das sagen eigentlich sehr viele spirituelle Schulen.
Und, das läuft im Grunde hinaus.
Also das heißt,
sagt ja auch das, wenn ich sage, ich kann nur im Außen etwas bewirken, wenn ich an mir etwas verändere.
Okay, das heißt, ich... Und dadurch, dass ich dann mit meinem Spiegelbild arbeite, das auch gleichzeitig bei anderen sein kann, ist ein bisschen kompliziert. Aber okay, kann ich dann quasi über diesen Umweg, was jetzt auch wieder ein Ritual ist, also auf meine Welt und auf meine Umwelt Einfluss nehmen?
Genau, also indem ich mit der Mutter arbeite, wie es ihr geht, dass es ihrem Kind in der Schule nicht so gut läuft, arbeitet sie ja an sich selber. Und das Kind ist ein Spiegel. Das kann ja sein, dass die Mutter sich dann auf einmal anders zu einem Thema fühlt, weil sie selber früher Stress in der Schule hatte oder sie ist nicht gefördert worden von den Eltern oder sie hatte einen Lehrer, mit dem sie gar nicht klarkam. Dann kann sein, dass ihr Kind ihr irgendwas zeigt aus diesem Thema. Ja? Und da kann sie für sich in dieser Verbindung nur was ändern, wenn sie an sich arbeitet, wie es ihr geht.
Und diese Verbindung, die du da quasi ausnutzt, oder ausnutzt ist ein komisches Wort, die du benutzt, um quasi mit deinem Spiegelbild zu arbeiten, dieses Feld, wenn man so will, man kann es vielleicht auch Nullpunktfeld nennen, das siehst du jetzt als die Matrix, oder was ist jetzt genau die Matrix?
Genau, das ist dieses große Feld an Informationen, wo alles drin enthalten ist, was in einem Thema eine Rolle spielt. Na, und das kann in diesem Thema jetzt eine Person sein. Also da sind alle verknüpften Informationen mit enthalten. Und in diesem Doppelspaltexperiment wird es auch nochmal schön gezeigt, dass diese Möglichkeiten und die Informationen sind alle gleichzeitig vorhanden. Die stehen in Superposition zueinander. Das ist so, wie wenn ich jetzt mir das bewusst mache, ich kann da irgendwas tun, ist, ich schalte den Radio ein. Ich gehe auf Empfang. Wenn ich jetzt mich auf die Möglichkeiten wieder einlasse, dann ändere ich zum Beispiel den Sender, die Frequenz. Auf jeder anderen Frequenz kriege ich eine andere Information. Sie sind aber alle gleichzeitig da. Die hören wir ja vorher auch nicht. Die sehen wir nicht, die spüren wir nicht, die riechen wir nicht, schmecken wir nicht, aber sie sind immer da.
Ich meine, ich tue mir ein bisschen schwer mit, also in letzter Zeit wird das Doppelspaltexperiment ja wirklich sehr weit interpretiert und ich sehe da jetzt den Zusammenhang nicht, weil das Einzige, was ich jetzt vom Physikunterricht behalten habe, vom Doppelspaltexperiment ist, dass ein Interferenzmuster sich zeigt und das ist sehr erstaunlich, weil Licht somit auch als Welle aufgefasst werden kann, nicht nur als Teilchen, aber wie das jetzt dann mit diesem Thema zusammenhängt, das verstehe ich ehrlich gesagt nicht.
In diesem Experiment sind eben auch diese Möglichkeiten aufgezeigt. Solange das als Information unterwegs ist, ist es ja nur eine Möglichkeit. Sobald ich mich mit Matrix aber, im Doppelspaltexperiment geht es ja auch darum, dass eine Messung gemacht wird. Das heißt, dass man beobachtet, ein Teilchen, das abgeschossen wird, wie verhält sich das, wenn es durch diesen Spalt geht? Trifft es sich vorher mit einem anderen? Geht es erst vor die Wand und dann dahinter? In diesem Moment, in dieser Messung von einem Punkt zum anderen, sind wir als Beobachter im Feld mit drin. Und in diesem Moment verhält es sich nicht wie eine Welle, sondern wie ein Teilchen und trifft so auf die rückwärtige Wand. Und das ist das, wo wir mit Matrix eben uns als Beobachter einschalten und diese Messung machen, diesen Raum beobachten und damit eine Intention auch mit eingeben, das heißt einen Impuls an die Seele. Lass doch diese Emotion zum Thema zum Beispiel einmal los. Wie ist es denn dann? Ja, also wir können aus einer Möglichkeit eine Realität machen. Und das Ziel ist, aus einer Möglichkeit in eine Wahrscheinlichkeit zu kommen und diese immer wahrscheinlicher zu machen. Auch übersetzt aus einem Wunsch, den wir ja so kommunizieren, wir haben das nicht, ich wünsche mir das ja so sehr, in ein konkretes Ziel umzuwandeln, indem ich dann weiß, okay, dort gehe ich hin. Wie ich da hinkomme, finde ich aus. Das geht auf jeden Fall. Wenn ich mir aber etwas wünsche, dann habe ich wieder den Spiegel zum Beispiel in der Matrix. Ich wünsche mir etwas, damit sage ich, ich habe das nicht. Ein Beispiel ist, wenn ich mir jetzt als Mann zum Beispiel einen tollen Rennwagen wünsche, den sehe ich immer im Autohaus stehen, fordert vorbei, vielleicht gehe ich auch mal rein, setz mich mal rein und denke, oh, den hätte ich so gern. Dann habe ich ihn nicht. Damit sage ich, ich habe ihn nicht, sonst würde ich ihn mir nicht wünschen, oder? Wenn ich mir das Auto gekauft habe, ist mein Nummernschild dran, ich stehe im Brief, dann wünsche ich mir diesen Wagen nicht mehr. Und das ist der Unterschied zwischen einem Wunsch und einem klaren Ziel, dass ich weiß, dort gehe ich hin. Und wenn ich mir etwas wünsche, dann habe ich einen Zweifel drin, dann kriege ich das auch noch nicht in die Umsetzung. Und solche zugrunde liegende Wünsche können in der Matrix zum Beispiel bearbeitet werden, dass wir die rausnehmen. Dass sich nicht immer wieder diese Schleife bildet durch den Spiegel, ich habe das nicht, ich habe das nicht. Weil die Matrix dann sagt, prima, du sagst mir, du hast es nicht, spiegel ich dir, kriegen wir nicht in die Umsetzung, du wirst diesen Wagen nicht kriegen.
Also das heißt, was mache ich dann, um den Wagen zu bekommen? Ich stelle mir vor, ich hätte ihn schon.
Jetzt sind wir beim Wünschen.
Naja, also du hast jetzt damit angefangen. Also,
ja, okay. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen verwirrend an der Stelle. Also der grundlegende Gedanke dabei ist jetzt einfach, um diese Spiegelung nochmal zu zeigen in der Matrix, dass wir das auch dann gezeigt bekommen, okay, du wünschst dir das, damit sagst du, du hast es nicht. Und wenn ich immer in diesem Wunsch drin hänge, werde ich das auch nicht umgesetzt kriegen. Ja, wenn ich aber mir etwas wünsche, in dem Sinne, dass ich sage, okay, den Wagen kriege ich, den fahre ich und das Thema ist erledigt. Wie das passieren wird, sehe ich dann. Dann kann das seinen Weg finden. Wenn ich aber solche zugrunde liegenden Wünsche mitlaufen habe, dass ich mir dadurch wünsche, zum Beispiel Anerkennung zu erfahren, ja, dann schicke ich raus, ich habe keine Anerkennung, ich kriege keine Anerkennung, wunderbar. Die Matrix sagt, gut, dann brauche ich ja nichts zu tun. Ja, lassen wir es dabei, du kriegst keine Anerkennung. Wenn ich das dann damit aber, indem ich mich als Beobachter einschalte und einen Impuls an die Seele gebe, lass doch diesen Wunsch, dieses Bedürfnis danach los, dass ich nicht diese Endlosschleife drin habe in der Spiegelung, dann kann es in die Umsetzung kommen. So Sachen sind uns ja nicht bewusst, ja. Dass ich mit diesem Wagen zum Beispiel Anerkennung verbinde, das ist vielen nicht klar. Und das muss ich ja auch gar nicht wissen, ich kann aber mal danach fragen.
Wie fragt man da?
Dann eben loslasse und das Thema freier kriege, damit es einen Weg finden kann, sich umzusetzen.
Ja, aber das heißt, okay, ich wünsche mir jetzt einen Wagen und weiß gar nicht, dass es da eigentlich um Anerkennung geht oder irgendein Minderwertigkeitskomplex. Und wie kann ich dann quasi aus diesem endlos Kreislauf herauskommen? Ich meine, wenn ich mir dessen nicht bewusst bin, und auch nie irgendein entsprechendes Buch in die Hand nehme, oder, dann wäre ich natürlich ewig drinbleiben. Aber was wäre jetzt der Weg raus? Deiner Meinung nach?
Also wenn wir jetzt bei der Matrixarbeit bleiben, dass wir eben zum Beispiel gucken anhand von gibt es so ein paar Tools, die wir ja so als Rahmen zur Verfügung stellen, wo zum Beispiel solche zugrunde liegende Wünsche abgefragt werden können. Ja, dass ich eben gucke, ist da ein Wunsch drin, den wir hier immer loslassen können, damit das Thema freier wird und sich verändern darf. Weil solange ich in dieser Endlosschleife bin, kann es ja nicht in die Umsetzung kommen.
Okay, was ich jetzt sehr interessant finde, ist, was du vorher gemeint hast, wenn ich jetzt quasi mir was wünsche und dann quasi hinaussende, ich habe es nicht, dann reagiert die Matrix, nennen wir es einfach so, mit, okay, gut, wunderbar, du hast es nicht und brauchst es auch nicht. Oder, ich meine, ist ein bisschen schwierig zu verstehen, aber ich versuche es jetzt für mich so zu verstehen, dass dieses Feld oder die Matrix oder wie auch immer, Dinge war, also unser wahres Wesen, wenn man so will, wahrnimmt und auf dieses Wesen reagiert. Und wenn wir unser Bewusstsein nicht so weit entwickelt haben, dass wir quasi unsere unbewussten Emotionen und Gedanken bewusst gemacht haben, dann passieren uns ständig Sachen, die wir gar nicht wollen, vermeintlich, aber wir checken nur nicht, dass wir das die ganze Zeit ausschicken. Das heißt, dass eigentlich der Beginn der Arbeit mit der Matrix damit anfängt, dass ich einmal so ziemlich alles aus dem Keller hole, was ich da angesammelt habe, was ja ziemlich unangenehm sein kann.
Also es kommt immer darauf an, es ist ja die geschickte Sache eben, ich finde es auch ein immer ganz tolles Intuitionstraining, dass wir gar nicht wissen müssen, was ist jetzt da wirklich ein Thema drin. Das ist auch was ich jetzt zum Beispiel unheimlich schnell wahrnehme, wenn ich jetzt mit jemandem arbeite, dass ich das dass ich mich darauf einlasse, wenn ich eben frage, wie fühlen Sie sich zu dem Thema, wie geht's Ihnen damit, dass ich das dann auch gucke, wie kommt das bei mir an und das dann eben so auch benenne. Und es ist zum Beispiel auch manchen nicht klar, jetzt habe ich gerade einen Faden verloren, fällt mir gerade drauf, was hattest du gefragt?
Also die Frage war ganz einfach, ich versuche jetzt einfach zu verstehen, wie diese Arbeit genau funktioniert und so wie ich es verstehe, geht es darum, dass man seine unbewussten Aussendungen, die man da in das Universum schickt oder in die Matrix unter Kontrolle bringt bzw. bewusst macht, um sich dann überhaupt erst richtig das wünschen oder
okay.
Also ich glaub, um es in Kohärenz zu bringen mit dem, was ich wirklich will und dem, was ich aber unbewusst irgendwie ausschicke. Also dass ich diese beiden Dinge in Einklang bringe.
Also das ist jetzt nicht unbedingt Ziel der Matrixarbeit in dem Moment. Es geht darum, intuitiv in diesem Feld, was ich anbiete, zu arbeiten, um dann diese Eigenverantwortung auf den Tisch zu bringen. Also ein Beispiel, manche kommen, sie haben körperliche Beschwerden zum Beispiel und wir schauen, wie man mit der Matrix da arbeiten kann, was das Feld anbietet zum Beispiel. Dann muss es nicht unbedingt sein, dass der Schmerz gleich weggeht. Klar gibt es oft, dass jemand dann den Kopf dann besser drehen kann, dass es die Knieschmerzen besser sind. Das ist ja die letzte Ebene, auf der sich ein Thema zeigt, auf der körperlichen. Der Körper ist ein verlässlicher Signalgeber. Wenn es jetzt aber darum geht, eben ein anderes Feld, was zu dem Thema gehört, zu lösen, also im Leben zu verändern, dann wird das jetzt ziemlich schnell und sehr, sehr zuverlässig auf die Person zukommen. Also es gibt viele Leute, die eben sagen, oh, Matrix, nimm mal eben diese Schmerzen weg. Dann sage ich, wir gucken, was wir machen können. Wir gucken, was das Thema jetzt bringt. Ja? Und dann kann es eben sein, dass diese Menschen in die Situation kommen, indem sie was im Leben verändern können an dieser Stelle. Wo sie sonst immer die gleiche Schleife gefahren haben. Also es geht jetzt nicht in einer Arbeit zum Beispiel darum, der Person in dem Moment bewusst zu machen, was los ist, sondern diese Themen für sie lösbar auf den Tisch zu bringen in der nächsten Zeit. Und das passiert dann ganz schnell. Also es sind dann oft so, dass ein Thema plötzlich anders wahrgenommen wird. Damit hat sich's ja schon verändert, weil ich zum Beispiel eine andere Gewichtung drauf habe, dass es mir nicht mehr so wichtig ist, ja. Oder ich fühle mich nicht mehr so traurig, wenn ich daran denke. Dann hat sich schon verändert. Dann kann sich im Außen weiter verändern. Dann kann ich vielleicht ein grundlegendes Thema in der nächsten Zeit bearbeiten, was da noch drinsteckt, was mir bisher nicht bewusst war. Das kann dann aber kommen. Also um diese Ebenen geht's da eher. Ich bin jetzt nicht der Anwender, der sagt, ich mache Ihnen das mal eben weg. Das ist gar nicht mein Ansinnen. Sondern mir geht's darum, eben die Menschen dann auf eine andere Ebene zu bringen, damit sie in ihrem zukünftigen Leben Themen lösen können und die kommen dann ganz schnell. Also bei mir zum Beispiel zu nennen, ich wusste nicht, wie ich beruflich irgendwie weitermachen soll, aber dann bei den ersten Matrix-Seminaren habe ich das gelernt, habe konsequent für mich daran gearbeitet und es hat sich in den nächsten Monaten so rasend schnell verändert, dass ich plötzlich in der Situation war, einen Erlebnisabend für einen Kollegen zu übernehmen, wo gute 40 Mann vor mir haben sitzen sollen. Ja, okay, was tue ich damit? Ich hatte natürlich erstmal fürchterlich Angst, gedacht, okay, ich arbeite mit der Angst losgelassen, was habe ich denn noch dahinter, was zeigt sich denn noch, damit so weiter gearbeitet an diesem Tag, wo es anstand. Ich bin aber dahin, ja, also früher wäre ich da weggelaufen. Also das ist der grundlegende Unterschied. Das heißt, ich bin da hingegangen, ich kannte weder den Raum, noch wusste ich, welche Leute da waren. Drittens hatten die noch jemand anders erwartet, ja. Also es waren schon ein wenig schwierige Voraussetzungen und ich wusste, es werden viele Leute da sein. Bin dahin, ich war die Ruhe selbst, das ist 1A gelaufen, es kamen auch kritische Fragen, ich bin damit ganz locker umgegangen, ich hatte für mich keine Unsicherheiten und es war für mich einfach die Erfahrung, um die es da ging. Ich habe für mich einen Persönlichkeitsanteil kennenlernen dürfen und angefangen zu leben. Und meine Aufgabe war eben, da dieses Thema anzugehen und mir das mal anzugucken, wie das dann ist mit mehr Leuten, die vor mir sitzen und ich habe festgestellt, ich mag es lieber mit vielen Leuten, da bin ich sicherer, warum auch immer. Ja, also da ging es um einen Persönlichkeitsaspekt zum Beispiel. Und das sind die Themen, die dann eben auf den Tisch kommen. Und früher wäre ich da weggelaufen, ich hätte es gar nicht erst ausprobiert.
Du hast vorher erwähnt, dass du ein Matrix-Seminar selbst besucht hast. Von wem wurden oder werden die denn veranstaltet? Woher kommt eigentlich dieser Begriff? Ich meine, den hast jetzt nicht du, der, also ich meine, der Begriff ist sowieso jetzt schon sehr alt, aber woher kommt eigentlich jetzt diese Matrix-Lehre, so nenne ich es jetzt einmal?
Oh, ich glaube, da verstreiten sich die Geister. Das sind ja auch erbitterte Kämpfe entstanden um die Namensrechte von Amerika, sei es Richard Bartlett, wir haben auch Franklin Slow, dann Ulrich Kieslich und viele andere Anwender, das wird ja gerade umbenannt, wie es gerade Spaß macht, weil es einfach schwierig ist, wohl mit den Namensrechten. Ich finde es auch schade, dass da so ein Feld entstanden ist, und ich möchte mich da auch bewusst raushalten, um da nicht irgendwelche mich in irgendwelche Auseinandersetzungen da rein zu begeben. Also da streitet man sich, denke ich. Nach meinem Empfinden ist es überhaupt nichts Neues, sondern wird es einfach bewusst gemacht, dass man da Einflussmöglichkeiten hat. Und für mich ist es auch jetzt ein Aspekt in meinem Werdegang gewesen, um für mich nochmal Dinge rauszubringen und zu erfahren, dass es für mich um einen anderen Weg geht. Zum Beispiel, es ist ein tolles Erleben gewesen, und ich finde auch, man kann das ganz schlecht beschreiben, man muss es einfach erlebt haben, wie sich augenblicklich ein Empfinden zum Beispiel zum Thema verändert, wie man es plötzlich anders wahrnimmt. Das geht in einer Sekunde zum Beispiel. Also das finde ich super spannend, und was sich dann daraus entwickeln kann. Und jeder macht es auf seine Art, finde ich, und das finde ich auch wichtig. Also für mich ist es zum Beispiel so, dass ich nicht drauf aus bin, jetzt dem Klienten irgendwas mal schnell wegzumatrixen, sondern ich mache bewusst, dass es nicht darum geht, sondern um das, was als Thema darunter liegt und was sich im Leben jetzt verändern lässt. Also Beispiel von einer Krebspatientin, die bei mir war, die eine OP anstehen hatte. Und ich gesagt, okay, wir schauen, was ansteht. Und ich habe sie dann gefragt, wie ist es denn, wenn Sie an einen positiven Ausgang denken? Ging überhaupt nicht zum Vorstellen. Also dann habe ich beschlossen, für mich ist es in der Stunde die Aufgabe, diese Dame in eine positive Vorstellung des Ausgangs überhaupt mal zu kriegen. Weil es ist eben das, worum es jetzt auch in dem Gespräch geht, dass wir mit unseren Gedanken beziehungsweise auch die entsprechenden Gefühle dazu, das ist ja die Sprache der Gefühle, Schwingungen, die wir hier sprechen, um da einen positiven Ausgang überhaupt erst zu kreieren zu können oder überhaupt in die Möglichkeit zu kriegen. Und dann habe ich mit ihr eine Stunde lang gearbeitet und habe dann gemerkt, es spiegelt sich bei mir auch, wie ich mich dann mit ihr fühle in der Arbeit, und habe ihr dann so eine Zukunftsfokus, so einen Punkt noch mitgegeben. Dann habe ich sie gefragt, wie es ist, wenn sie jetzt da hinschaut. Dann hat sie angefangen zu weinen und hat gesagt, es ist so schön gerade, wenn sie da hinschaut. Dann habe ich gesagt, okay, ich habe einen guten Job gemacht, das war's für heute. Also indem ich einer Person eine positive Vision gebe oder ihr die Möglichkeit gebe, sich das so vorstellen zu können mit allem, was dazugehört, ist es auf dem Weg. Und wenn ich mir etwas nicht vorstellen kann oder Zweifel drin habe, dann kann es nicht funktionieren, weil ich ja immer diesen Rückzug mit spüre, und der kommt dann auch so in der Außenwelt an. Also es wird sich dann nicht in die Richtung verändern, weil ich ständig mit Zweifeln beladen habe und somit wieder zurückziehe. Und das ist eben diese Sprache der Gefühle, beziehungsweise dass wir alles mit dem, was wir aussenden und denken, tatsächlich beeinflussen. Und ich habe dann ein paar Wochen später über eine andere Dame gehört, die ist alles gut gegangen, sie hat keine Nachsorge mehr, ist alles okay, der Dame geht's prima. Freue ich mich. Ja. Ich weiß nicht, was ich tatsächlich im Körper bewirkt habe. Ich bin der Meinung, ich habe im Körper gar nichts bewirkt, sondern ich habe mich nur als Werkzeug zur Verfügung gestellt und ihr die Möglichkeit gegeben, sich das anders vorzustellen. Und dann kann es in eine neue Richtung gehen.
Du hast vorher auch erwähnt, dass deine Dame zu dir gekommen ist und ihr habt, und du hast dich also geweigert, das Kind von ihr, das in der Schule Probleme hatte, zu beeinflussen. Würde das gehen? Ich meine, geht es überhaupt, dass man jemanden gegen seinen Willen beeinflusst über diese Matrixarbeit?
Nö, also für mich ist es so, dass ich generell nur positive Aspekte mit in die Arbeit hole, indem ich ja diese Absicht dazu auch habe. Und alles, was die Seele jetzt nicht verarbeiten kann, stellt sie als Information ab. Also generell geht es ohnehin nicht. Und wenn es jetzt um ein Kind geht, dann arbeite ich sowieso mit der Mutter. Also wenn es jetzt so, es ging jetzt nicht um ein kleines Kind, ja, das ist mal ein bisschen was
anderes. Aber nicht auf das Beispiel bezogen. Würde das, also egal ob positiv oder negativ, kann man über die Matrixarbeit jetzt auch jemanden behandeln, der gar nicht anwesend ist?
Ach so, also wenn das gewünscht ist, würde ich das, also ich mache auch viele in Fernsitzungen zum Beispiel übers Telefon.
Okay, und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, mach mit mir eine Behandlung morgen um 3 am Nachmittag, aber ich möchte nicht mit dir telefonieren oder gar nichts. Ich möchte einfach nur, dass du mich behandelst. Würde das gehen?
Kann ich auch machen. Ich habe lieber, ich bin mit der Person im Kontakt, dass ich ein schnelles Feedback auch nochmal hören kann. Ansonsten geht es auch, klar. Das ist ja.
Aber wie funktioniert das? Kannst du
sowieso diese Illusion schlechthin?
Bitte? Entschuldigung, das habe ich das letzte Mal nicht verstanden.
Oh. Ich dachte, Zeit und Raum ist für mich sowieso eine Illusion schlechthin. Das ist ja für uns auch so eine Hilfe, um Vergangenheit und Zukunft irgendwo einordnen zu können. Aber das sind die fantastischen Effekte über Fernsehsitzung, klar. Funktioniert genauso.
Das heißt, und würde das auch funktionieren, wenn ich dir überhaupt nicht erzähle, was eigentlich mein Problem ist? Könntest du das rausfinden, ohne mit mir zu sprechen?
Also, ich möchte das gar nicht rausfinden, wenn ich ganz ehrlich bin. Ich arbeite ja generell, braucht mir keiner zu sagen, was das Thema ist. Indem die Person an das Thema denkt, ist alles da, mit dem ich arbeiten kann. Also das reicht völlig aus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel frage, welche Ressource könnte denn nun helfen, um das Thema besser voranzubringen, dann kriege ich aus der Matrix eine Information, die jetzt mein Verstand zum Beispiel in ein Symbol in Form eines Baums übersetzt, nur mal ein Beispiel zu nennen. Dann ist da eine Information irgendwo unterwegs, die mein Verstand nun übersetzen kann in Baum. Was dieser Baum jetzt zu bedeuten hat, muss ich nicht wissen. Es ist lediglich ein Symbol dafür, für das, was zum Thema gerade hilfreich ist. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Und dann kann ich damit gucken, wie stelle ich das jetzt am besten im System von der Person zur Verfügung. Also da geht es darum, im Feld spielen zu gehen. Und das ist schon wieder so verrückt, dass die meisten mir so, was machst du da? Wie jetzt? Du pflückst da jedes Blatt einzeln oder gräbst den aus oder senkst den in den Boden oder brennst den ab. Keine Ahnung, was es da an Möglichkeiten gäbe, wenn ich denn jetzt mit dem Baum arbeiten wollte. Dann gehe ich da ganz intuitiv weiter und gucke, wie ein Kind, das beim Spielen ist, was springt mich jetzt an? Auf was habe ich jetzt Lust? Was soll ich denn jetzt machen?
Ja, aber du beschreib das doch einmal aus deiner Sicht. Du begibst dich dann, wenn so eine Behandlung abläuft, ja, ist jetzt egal, ob im selben Raum oder in derselben Zeit oder wie auch immer, aber wenn so eine Behandlung abläuft und du dich quasi in diese Matrix begibst, wie spürt sich das für an? Siehst du da Dinge? Wie nimmst du da wahr?
Also, wie ich es schon eingangs erwähnt habe, bei mir würde man sagen, ich kann hell sehen. Also ich nehme diese meisten Sachen bildhaft wahr. Auch wenn ich Worte wahrnehme, sehe ich die oft geschrieben vor mir. Ja. Und dann gucke ich einfach, welche Szene spielt sich jetzt vor meinem inneren Auge ab? Was möchte ich jetzt gerne damit tun? Wie gehe ich damit weiter? Und so hat jeder so seinen eigenen Wahrnehmungskanal, den wirklich jeder hat. Also das sind immer so Sachen, wo man sagt, oh, du nimmst zu viel wahr, ich kann das nicht. Also die Verbindung hat jeder und es ist die eigene Verbindung zu sich im eigentlichen Sinne. Es ist für mich jetzt auch schwierig zu erklären, so habe ich das bei mir erfahren. Und wenn ich mich darauf einlasse, ohne jetzt die Bewertungen damit laufen zu lassen, weil klar, der Verstand ist wieder sofort bei der Sache, wie jetzt ein Baum, Blätter abpflücken, spinnst du? Also jetzt mal ganz überspitzt gesagt, das ist ja, das geht nicht, sowas kann man doch jetzt nicht sehen. Ne? Sobald ich anfange zu denken, bin ich ja wieder im Verstand und aus der Intuition draußen. Und ganz wichtig ist auch als Information, Intuition ist immer die erste Information. Sobald ich anfange zu denken und überlege, nein, es müsste doch eigentlich das sein, ist vorbei. Das Erste, was auftaucht, ist das, worum es geht. So abwegig sich das auch anfühlt, anhört oder aussieht, völlig egal.
Ja, weil man könnte, was ist denn?
Was ich dieses Spielen gehen meine. Also einfach wie ein Kind, das jetzt einfach dem folgt, was es gerne machen möchte, egal wie das Kinderzimmer hinterher aussieht. Ne, sag ich jetzt mal. Oder egal, wie die Klamotten hinterher aussehen.
Okay, das heißt, du beginnst so eine Sitzung und versuchst quasi dieses erste Bild zu bekommen. Das ist also sehr wichtig. Und dieses Bild zeigt dir einfach, um was es hier in dieser Sitzung wirklich gehen wird. Aber wie kannst du jetzt verhindern, dass das nicht ein Bild ist, das sich aus deinem übrigen Tagesablauf heraus ergibt? Ich meine, du hast gerade Hunger und denkst an Cornflakes. Keine Ahnung, weiß ich denn. Also wie... Da geht es sicher nicht um Cornflakes, ne?
Also jetzt so einen Ablauf zu erklären, ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu weit geführt. Wenn ich jetzt, damit beginne ich jetzt nicht eine Sitzung, aber wenn ich jetzt zum Beispiel nach einer passenden Ressource frage oder gucke, was passt jetzt da gerade zum Weiterkommen, dann kann so ein Bild kommen. Wenn ich ja jetzt in der Arbeit bin, klar, dann spüre ich das ja auch auf eine gewisse Art und Weise. Also wenn ich merke, ich bin nicht im Prozess oder ich bin nicht in Verbindung mit der Person, kriege ich das ja auch mit. Aber wenn mir jetzt mein Verstand trotzdem als Symbol die Müsli-Packung zeigt, dann ist es so. Dann ist es in dem Moment vielleicht meine innere Assoziation dazu. Ich habe aber nach den hilfreichen Ressourcen gefragt. Dann ist es jetzt egal, ob ich jetzt eine Müsli-Packung gezeigt kriege oder eine Tempopackung. Es ist für mich in dem Fall nur der äußere Schein dessen, wonach ich frage. Verstehst du, wie ich meine? Es geht immer um das, was ich gefragt habe. Ich stelle eine Frage in die Matrix, die Antwort ist prompt da.
Okay.
Also das wird jetzt, glaube ich, schon ein bisschen zu kompliziert, wenn du das so hinterfragst.
Na doch, ich hinterfrage das aber, weil darum geht es ja. Also ich meine, ich möchte das verstehen. Ich möchte verstehen, was das genau ist. Ich meine, ich kann es mir natürlich ein bisschen besser vorstellen. Mhm. Aber... Ja gut, also du stellst also eine Frage oder innerhalb während der Sitzung eine Frage und dann hast du einfach gelernt, diese Bilder zuzulassen und möglichst ungefiltert quasi zu dir durchdringen zu lassen.
Das ist so ein bisschen Übungsprozess, das einfach immer weiter weg von den eigenen Bewertungen und dem, was man äußert, dabei zu denken, oh Gott, was ist denn das? Ja? Sondern einfach, okay, interessant, was haben wir denn heute? Und es ist jedes Mal anders. Es ist bei jeder Person, in jeder Situation jedes Mal anders. Und ich bin jedes Mal begeistert davon, was ich da an Informationen kriege oder was ich jetzt damit an Impulsen habe, weil es jedes Mal so verrückt ist.
Ja, ich meine, ich verstehe schon, dass das sehr schwer zu erklären ist. Ja, ich will dich da nicht jetzt in die Enge drängen, aber ich meine, genau das geht es mir natürlich, dass das irgendwie verständlicher wird. Aber ich kann es mir jetzt schon vorstellen, also man hat das ja auch manchmal, dieses Gefühl, jemand sagt, ich habe da irgendwie ein Problem mit dem und dem, und man hat irgendwie so diesen ersten Gedanken. Und mir ist es schon oft passiert, den habe ich dann wieder weggeschoben, weil ich mir gedacht habe, naja, gut, wie komme ich jetzt drauf? Ich habe es mir selbst nicht geglaubt. Und dann plötzlich, so nach Tagen oder Wochen, stellt sich heraus, es war tatsächlich das und es fällt einem dann wieder ein, das war mein erster Gedanke. Das meinst du, oder?
Wenn du jetzt nach der Intuition fragst, ja. Also ein Beispiel von mir für absolute Intuition, was ich mein Leben lang nicht vergessen würde. Es ging darum, mir den Platz für eine Familienaufstellung zu sichern. Und ich sollte das mit zwei anderen Personen ausfechten. Also in der Form, wir diskutieren das miteinander aus, verhandeln, was auch immer. Für mich war klar, das ist meine Aufstellung. Also ich hatte ein klares Ziel. Ich habe mir diese Aufstellung nicht gewünscht. Für mich war klar, die gehört mir. Also das mal nur mal vorausgeschickt. Das so mal als Information zu dem, wie ich mit Gedanken oder meiner Einstellung mein Äußeres kreiere. Okay, ich habe mich also mit den zwei Mitstreitern auseinandergesetzt. Die eine hat sich gleich verabschiedet nach dem Motto, ich bin co-abhängig Deluxe, ich trete zurück. Sag ich, prima, sind wir nur noch zu zweit. Dann habe ich mich mit der anderen Person habe ich das ausdiskutiert und für mich war klar, nee, für mich genauso wichtig, okay. Und dann ist genau das passiert, was die andere Person nicht wollte. Der Aufstellungsleiter wollte das auslosen. Für mich war das egal, weil für mich klar war, die gehört mir. Okay, sind wir also in den Raum zurück. Wir sollten uns eine Zahl zwischen 1 und 10 ausdenken. Er würde sich eine auf den Block schreiben. Ich denke zuerst 7. Denk weiter, so nee, die 1. Dann so, Moment, was war die erste Information? 7. Ich habe 7 gesagt. Der Aufstellungsleiter fragt seinen Assistenten, was steht hier? Bingo, die 7. Hätte ich 1 gesagt, hätte ich verloren, weil mein Mitstreiter hatte die 2 gewählt.
Okay. Also, aber du trennst halt trotzdem zwischen Intuition und zwischen diesem Befragen der Matrix.
Das ist für mich ein und das dasselbe.
Also ist dasselbe, okay, dann habe ich die falsch verstanden.
Weil da muss ich mich intuitiv darauf einlassen. Das sind diese Impulse, die da kommen.
Ja.
Nein, und das ist dieses Spielen gehen. Und wenn ich offen bin und sage, Mensch, jetzt gucken wir mal, was da so ist, dann ist das meine Intuition. Ich frage und kriege eine Antwort.
Ja,
weil ich anfange zu überlegen, zu bewerten, bin ich schon beim Verstanden, ist keine Intuition mehr.
Und der Unterschied ist jetzt, natürlich ist eigentlich beides Intuition, klar. Der Unterschied ist dann eigentlich, dass du im einen Fall quasi dich der Frage stellst und im anderen Fall, wenn du einfach eine Eingebung hast, was reinfällt in dein Bewusstsein, nachdem du zwar nicht gefragt hast, das sich aber als nützlich herausstellt.
Du, ich habe bei der Aufstellung ja auch nach einer Zahl gefragt, nach einer Zahl zwischen 1 und 10.
Ja, ich habe jetzt ja mein Beispiel genannt. Also mir ist es dann, passiert es dann eher so, dass, also in den wenigen Beispielen, wo ich jetzt versuche, das nachzuvollziehen, dass ich dann eher das plötzlich halt vor mir habe und man denkt, wo kommt das jetzt her? Und in letzter Zeit versuche ich es dann immer nicht eben wegzuschieben, sondern also an diese Momente dann wirklich oder diese Informationen dann festzuhalten. Aber da ist dann für mich jetzt und wahrscheinlich auch für viele der Hörer das Problem, wie trenne ich die Spreu vom Weizen, wie kann ich das Rauschen ausfiltern? Ne? Wie kann ich, so wie du jetzt in deinem Beispiel beschrieben hast, du hast zuerst die 7 und dann aber doch die 1. Ne? Also das Hirn schaltet sich ja immer wieder ein. Ne?
Ja.
Und wie kann ich das ausschalten? Ne? Wie kann ich verhindern, dass ich quasi den Kanal nicht verunreinige, wenn man so will, mit meinen vordergründigen Tagesgedanken?
Ja, das ausprobieren. Also immer wieder sich in so eine Situation vielleicht auch bewusst begeben und sich dann Sachen zu fragen und dann zu gucken, was taucht denn da ganz schnell auf und das festzuhalten.
Ja.
Also es ist im Grunde keine schwierige Sache. Nur diesen, also ein bisschen diese Übung haben, sich immer wieder in so Situationen begeben und gucken, was kommt. Okay, was kam als zweites? Sich das vielleicht aufschreiben und dann nochmal zu gucken, was war denn vorher? Und sich das dann zu merken. Also man weiß ja schon, was zuerst auftauchte, oder?
Ja,
also so ist meine Erfahrung.
Meistens weiß man es, ja, das ist richtig.
Mit allen die Erfahrung, dass man immer weiß, was zuerst auftauchte.
Das ist richtig. Diese Arbeit kann man ja auch, also du sagst, Zeit und Raum spielt da nicht wirklich eine Rolle. Ist für mich irgendwie dann logisch in Anführungszeichen oder nachvollziehbar. Das heißt aber, dass man auch quasi in die Vergangenheit rückwirkend Einfluss nehmen kann auf eine gewisse Art.
Ja, wenn man das konsequent denkt, ja. Also es ist ja dann auch wieder die Hilfe, wir nehmen Einfluss in die Vergangenheit. Wenn man sagen, ist alles gleichzeitig vorhanden, dann ist es ja gar nicht die Vergangenheit, sondern wir drehen jetzt hier ein Rädchen, da ein Rädchen in unserem Leben zum Beispiel. Und da gibt es so nette Tools, wenn wir jetzt in der Matrixarbeit sind, dass wir in der Vergangenheit schauen, welche Ursprungsereignisse zum Beispiel im Thema drin sind. Weil die Seele hat ja die schöne Eigenschaft, Themen immer und immer wieder zu wiederholen, in dem Versuch, sie dieses Mal zu lösen. Ne? Das kennen wir ja alle, dass wir zum Beispiel immer den gleichen komischen Arbeitgeber haben oder immer die gleiche komische Beziehung. Jetzt habe ich mir schon wieder den gleichen Typen geangelt oder was auch immer. Und da sind immer Themen drin, die Seele versucht zu heilen. Und es ist diese Schleife, die wir da eben fahren. Und es kommt so oft und immer schwieriger, bis wir irgendwann den Haken finden, den wir dieses Mal andersrum einbauen. Also indem wir nicht gleich handeln wie damals, sondern uns das Thema anders angucken können und da was anders dieses Mal machen oder etwas in die Heilung bringen. Und wenn wir da so eine Schleife drin haben, aus einer früheren Verletzung vielleicht, was auch uns nicht bewusst ist als einjähriges oder zweijähriges Kind, und es wird durch bestimmte Ereignisse auch immer wieder in die Erinnerung geholt und wir fühlen uns dem entsprechend, weil wir es ja gerne gelöst haben wollen, dann kann man mit der Matrix solche Ursprungsereignisse transformieren. Das heißt, wir fühlen uns da rein und schauen, wo kriege ich eine Reaktion und an der Stelle transformiere ich das. Das heißt, ich löse diese Endlosschleife, nehme aber die Erfahrung mit. Also dass es für heute transformiert ist und dann wird ein Thema auch leichter zu verändern.
Und diese Endlosschleife, beschreib das nochmal, wie äußert sich die jetzt?
indem ich mir immer wieder gleiche schwierige Situationen kreiere. Ja, wie zum Beispiel das Thema mit der gleichen komischen Arbeitsstelle, wo ich immer Stress mit den Kollegen habe vielleicht. Oder die gleiche Beziehung. Es gibt ja viele Menschen, die sagen, Mensch, jetzt habe ich mir schon wieder so einen komischen Typ geangelt. Ich komme immer an die gleichen Männer oder an die gleichen Frauen. Entschuldigung, das ist ja völlig egal. Ich spreche halt von meiner Seite, da liegt es nahe, dass ich von Männern vielleicht spreche. Und das gibt's auch bei mir, dass ich mir in der Beziehung zum Beispiel immer die gleichen Situationen erlebt habe und die immer schlimm waren, bis ich dann irgendwann einfach verstanden habe, hier muss irgendwas anders laufen, ich muss hier irgendein Thema lösen. Und wenn das eine Erfahrung von ganz früher war, ist mir das ja nicht bewusst, was hier einklingt. Und sowas kann man dann lösen, damit es sich nicht immer und immer wieder wiederholt.
Du hast übrigens eine ziemlich starke Grippe. Ich hoffe, es geht dir gut noch mit der Sendung. Also wir kommen jetzt dann eh schon ans Ende. Aber übrigens auch danke, dass du trotz deiner Grippe dich bereit erklärt hast heute zu diesem Live-Interview. Kann man sich eigentlich auch bei so einer, wenn jemand zum Beispiel eine große Anfälligkeit für Erkältungskrankheiten hat, kann man, nehme ich an, auch auf diese Art bearbeiten, ne? Indem man versucht herauszufinden, was bedeutet diese Erkältungskrankheit für mich? Warum? Oder? Ich meine, ich nehme an, dass auch solche banale Dinge bearbeitet werden können.
Also in letzter Konsequenz wird es dann irgendwann bewusst werden können. Ja, das ist richtig. Also kann ich auch von mir sprechen. Ich war früher sehr, sehr oft krank, immer sehr lange krank, bis ich dann irgendwann verstanden habe, warum ich rauche, um mich noch schneller krank zu kriegen. Ich war nie ein Suchtraucher. Ich habe so 2, 3, 4, 5 am Tag geraucht. Sobald ich krank war, habe ich keine Zigarette mehr angefasst. Das ist ja untypisch für einen Raucher. Und war für mich dann irgendwann bewusst, ich bin krank, um mich aus der Verantwortung zu nehmen. Weil ich damit irgendwas verbunden habe, dass ich es mir leichter mache, scheinbar im Leben. Also alles hat ja so einen Sekundärnutzen. Und wenn wir das irgendwann bewusst haben, dann können wir uns neu entscheiden. Und so war es bei mir, dass ich von diesem Tag an gesagt habe, okay, es muss auch mit weniger krank gehen. Ich werde andere Wege in meinem Leben finden, um mit Belastung oder Überbelastung fertig zu werden. Wenn es gar nicht mehr geht, klingt sich mein Körper sowieso aus, wie er es gerade tut, weil ich weiß, ich brauche eine Pause. Das ist so mein Signal. Es ging am Mittwochmittag los, nachdem ich die Webseite fertig hatte, die ganzen Flyer angekommen waren und die neuen Visitenkarten. Ich wusste, okay, ich kann runterfahren. Dann freut sich mein Körper und sagt, okay, jetzt fahr aber wirklich runter, indem ich dich ein paar Tage mal ins Bett lege. Also das sind dann so Bewusstwerdungsprozesse, die dann stattfinden, unterm Strich. Dass das dann irgendwann bewusst mitkriegen, was hier läuft. Ne?
Wo sind eigentlich die Grenzen in dieser Arbeit? Also ich meine...
Nirgends. Die sind da, wo unser Verstand diese Grenzen setzt.
Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich kann fliegen, ich meine, ist ein blödes Beispiel, aber trotzdem, ich meine, es ist ein alter Traum, ich meine, auch ein alter Traum von mir, also fliegen zu können zum Beispiel, könnte ich, ist das auch nur eine Vorstellung, die ich habe, dass ich eben nicht fliegen kann und deshalb kann ich es nicht? Deiner Meinung nach?
Wenn du dran denkst, ich kann fliegen, was denkst du da wirklich?
Ja, ich fühle den Wind zwischen den Haaren und freue mich des Lebens.
Und du denkst wirklich, du kannst fliegen?
Naja, offensichtlich ja nicht. Ich meine, ich habe mir das als kleines Kind oft gedacht. Warte mal, also ich bin auf einer Brücke gestanden, das klingt jetzt ein bisschen schräg, aber und habe mir gedacht, wenn ich da jetzt runterspringe, könnte ich fliegen, aber ich glaube es nicht wirklich und deshalb würde es nicht funktionieren. Aber wenn ich dran glauben würde, dann ich meine, ist das wirklich so? Nicht, dass jetzt irgendwie dass jemand das ausprobiert. Aber ich meine, ist das wirklich so? Ja, aber ich meine, wie kann man das beweisen?
Probier es aus. Ja. Also ich weiß, dass ich von meinem Verstand her so geprägt bin und so die Realität habe und dort lebe, dass ich für mich das nicht glaube. Deswegen würde ich das auch nie ausprobieren. Wenn jetzt aber wirklich jemand das probiert, zum Beispiel, Gott, wo war das, wo die Indianer das erste Mal Schiff auf dem Meer gesehen haben, wo sich die Wellen bewegt haben, wo sie gedacht haben, ist aber komisch, was bewegen sich die Wellen denn da so? Und irgendwann haben sie ein Schiff wahrgenommen. Also es ist so dieser Filter, den wir auch haben. Ja, wir nehmen ja etwas nur als wirklich real wahr, wenn wir das so gelernt haben, dass es das gibt. Also du wirst niemals gelernt haben bisher, dass ein Mensch ohne irgendwelche Hilfe fliegt, oder?
Doch, ich habe schon davon gehört. Ich habe es aber noch nie selbst gesehen.
Siehst du?
Ja.
Da haben wir ja schon die Grenze. Also ich weiß, dass ich diese inneren Grenzen habe, deswegen würde ich das auch nie ausprobieren.
Aber
das ist ja vernünftig.
Aber in deiner Welt ist es möglich und es ist das Einzige, was uns davon abhält, ist nicht die Schwerkraft. Schwerkraft ist überbewertet, sagt Eraser, stimme ich völlig zu, sondern unser Glaubenssystem. Das heißt, du siehst da wirklich keine Grenzen zu diesem universellen Prinzip.
Auf keinen Fall. Ich will nicht sagen, dass ich schon alles ausprobiert habe und meine Grenzen über alle Maßen erweitert. Aber ich bin der Überzeugung, dass wir wirklich in unserem Verstand, in unserem Denken die Grenzen haben und diese setzen.
Aber wenn man jetzt dann das weiterdenkt, auf einer globalen Ebene, ich meine, es gibt ja dann oft auch, ich nenne es jetzt Wünsche, aber wir haben das schon vorher geklärt, wie das jetzt genau läuft. Aber wenn jetzt zwei Menschen eine völlig konträre Überzeugung haben, aber die wirklich bis ins Innerste ihres Wesens, ist das dann überhaupt möglich? Weil die widersprechen sich ja dann und dann wird das ja nicht mehr funktionieren.
Wie meinst du das?
Naja, der Mensch steht auf und sagt, der Himmel ist schwarz und der andere er ist grün.
Was ist dann? Ich weiß es nicht, was die Frage ist.
Ich meine damit, dass es geht ja nicht, dieses Prinzip funktioniert ja nicht immer. Und jetzt ist natürlich die Erklärung, die man meist gibt, naja, dann hat man eben nicht wirklich dran geglaubt. Aber was ist, wenn zwei Menschen wirklich an etwas glauben, aber dieses völlig konträr ist? Verstehst du, was ich meine? Gibt es dann irgendwie so einen Schiedsrichter, einen kosmischen, der dann sagt, okay, du gewinnst, oder wie passiert denn das dann?
Nee, dann würde ich sagen, ist es eine Frage der Wahrnehmung und wieder der inneren Einstellung, ob ich jetzt den Himmel grün wahrnehme oder schwarz, oder bei mir ist er vielleicht rosa. Also es ist auch die Frage, die ich mir ständig stelle, wenn ich jetzt zum Beispiel mit dir am Telefon spreche über einen Sender, wie höre ich, wie hörst du das? Du wirst es mit Sicherheit komplett anders hören als ich, oder wir hören es gleich. Ich weiß es nicht, es ist alles eine Frage der Wahrnehmung unterm Strich. Also wie ich auch meinen Filter habe und was ich für möglich halte.
Ja, ich finde es einfach sehr faszinierend, dass man also dieses Prinzip wirklich so weit ausweitet. Ich glaube eigentlich auch, dass es so ist, muss ich dazu sagen, aber ich natürlich im realen Leben erfährt man es halt nicht sehr oft, aber und jetzt kommen wir dann wirklich so gegen das Ende der Sendung. Kannst du vielleicht noch so eines der Schlüsselerlebnisse erzählen, das du hattest, das die von dieser Welt, von dieser Realität überzeugt hat, so wie du sie jetzt dargelegt hast?
Für mich ist es die Essenz aus dem letzten Jahr, dass es in jeder tiefen Krise ein unglaubliches Potenzial gibt. Also wenn ich das nicht öfters erlebt hätte, gäbe es mich heute nicht mehr. Also das einfach als real so zu sehen und so davon überzeugt zu sein, dass in der größten Pleite, die ich zum Beispiel erlebe, was ganz, ganz Tolles drin steckt. Und das habe ich wirklich so gelebt und da bin ich so davon überzeugt, dass das eins ums andere Mal tatsächlich so für mich sich immer wieder zeigt. Sei es, dass ich mich umbringen wollte, sei es, dass ich krasse Ehekrisen mit meinem Mann hatte, sei es, dass ich traumatische Erlebnis hatte, sei es, dass ich beruflich auf dem Nullpunkt stand, ja, und habe dafür so viel an Vorarbeit und an Engagement und Geld auch investiert und es war einfach nichts da. Und ich sagte, okay, was ist hier drin für mich? Ne? Also das einfach zu leben und zu sagen, Mensch, das ist für was gut. Und wenn es so schlecht läuft, dann muss es was ganz Großes sein. Und das ist meine Essenz daraus, die ich auch lebe und die ich auch so überzeugt vermittle und diese Schritte auch gerne, dieses neuen Lebensgefühl zeige, wie man auf diesen Level kommt, zu sagen, Mensch, wo bin ich denn gerade? Was zeigt sich mir? wie stehe ich in dieser Situation da, was könnte ich alternativ tun und wie handle ich neu. Also immer wieder Entscheidungen zu treffen. Wir treffen ja meistens die gleichen, die alten.
Und dann ich meine, im Chat schreibt jemand, und das ist natürlich immer so dieser springende Punkt, wie viele Menschen wünschen sich Zugang zu zu frischem Wasser und überhaupt Nahrung? Was ich meine, also Menschen verhungern, Menschen kommen da einfach nicht raus. Und was jetzt für viele eben schwer zu begreifen ist, und deshalb glauben sie einfach überhaupt nicht, dass das alles so funktioniert, wie du das jetzt beschrieben hast, ist die Forschung, wenn es so wäre, dann gäb's ja, dann würde es ja niemandem mehr schlecht gehen. Kannst du das vielleicht noch ein bisschen, warum deiner Meinung nach dann trotzdem es den Menschen schlecht geht und sie verhungern und verdursten und einfach...
Ja, also das... Ich weiß nicht, ob da alle damit konform gehen können. Ich sehe das ein bisschen im Größeren und Ganzen. Also es hat ja auch einen Sinn, warum es manchen Menschen schlecht geht. Es hat ja auch einen Sinn gehabt, warum es mir schlecht ging. Ja, dann ist irgendeine große Aufgabe damit noch verbunden. Für mich ist es vielleicht eine ganz neue Lebensart weiterzugeben und neue Wege aufzuzeigen. Also das möchte ich gerne ein bisschen differenzieren und das ein bisschen so zu sehen. Ja, dann spielt aber ein Aspekt von uns damit auch eine Rolle. Also wir sehen ja immer auch etwas, was in uns mitschwingt, sonst würden wir das so nicht wahrnehmen. Und ich bin mir sicher, es gibt viele Menschen auf dieser Welt, die diese Welt komplett als geheilt und ohne Hunger und ohne Elend erleben, weil sie eine andere Wahrnehmung haben. Das ist jetzt ein bisschen sehr groß gesagt vielleicht, aber ich bin der Überzeugung. Und wenn man sich das so wünscht, dann heißt es ja schon, dass das so nicht ist. Sind wir ja wieder bei dieser Spiegelung von
Ich weiß schon, ja, aber ja, das ist halt...
Sehr, sehr komplex eigentlich, finde ich.
Ja, das ist ein sehr komplexes Thema, also auf jeden Fall.
Ja, weil für mich ist einfach so, dass jeder ja eine andere Wahrnehmung hat und das, was ich mir im Innersten vorstelle in der Welt, so ist es auch. Und wenn wir jetzt, ich nehme es auch so wahr, dass es auch Menschen gibt, die leiden, die Hunger haben und nicht wissen, wie sie überleben sollen, dann hat es mit dem inneren Aspekt von mir auch was zu tun. Dann zeigt es von mir aus etwas, sonst gäbe es diese Menschen nicht. Also immer wieder die Aufforderung zu gucken, was hat es mit mir zu tun. Nicht falsch verstehen, dass ich jetzt da schuld bin, dass diese Menschen so leben. Ich sehe das im größeren Zusammenhang.
Okay. Ja,
ich finde es schwierig zu erklären, weil
total, ja. Aber ich meine, ich glaube, das ist das Kern dieses Themas, von dem wir heute sprechen auch. Ich meine, es ist wie mit der Lichtnahrung. Ja. Da fragen sie dann auch immer alle, ja, wenn das wirklich funktionieren würde, warum verhungern dann Menschen? Nun, Fakt ist, dass manche tatsächlich offenbar sehr lange ohne Nahrung überleben, aber andere verhungern eben. Und trotzdem gibt es da einen Mechanismus offenbar.
Also ich spreche mich da auch nicht von frei. Solange sich das Menschen fragen, warum dann Menschen hungern, wird es diese hungernden Menschen geben. Ich frage mich das auch. Also soweit bin ich in dem Schritt nicht, dass ich sage, ich bin frei von allem, sonst würden wir hier auch nicht telefonieren.
Ja, ich glaube, ich weiß schon, was du meinst.
Und zu dem Thema von wegen, wann ist man erleuchtet und so weiter. Ich bin der Meinung, wir sind jeden Tag mannigfach erleuchtet. Das ist ein sehr hochtrabendes Wort. Und zwar in dem Sinne, dass ich irgendeinen Aspekt in meinem Leben neu sehe, verstehe und gucke, was passiert in meinem Leben. Das ist eine Erleuchtung. Nicht mehr und nicht weniger.
Auch für Lichtnahrung kann man nicht reif sein, schreibt da jemand im Chat. Ja, ist offensichtlich so. Ich meine, außer man glaubt, dass es sowieso alles ein Blödsinn ist. Das ist aber immer die einfachste Erklärung. Es ist alles ein Blödsinn und es ist irgendwie sehr langweilig. Deshalb versuche ich, sie so lange hinauszuschieben wie möglich. Und bei diesem Thema heute, ich meine, da sind wir natürlich lange noch nicht fertig. Aber ja, es ist wirklich ein sehr spannender Aspekt der Realität quasi, dass da wir eben nicht nur Beobachter sind. Und das glaube ich wirklich. Also ich glaube nicht, dass wir da nur die passiven Beobachter sind und die Dinge mit uns passieren, sondern ich glaube tatsächlich, dass wir da intrinsisch verwoben sind in dem Universum. Und das ist natürlich sehr schwer zu erklären, ich verstehe schon, aber ich muss dann natürlich ein bisschen darauf drängen, dass wir vielleicht ein bisschen mehr, ein bisschen weiterkommen, ein bisschen mehr drüber darstellen können.
Klar.
Okay, wir haben jetzt wirklich noch 5 Minuten. Vielleicht gehen wir ein bisschen darauf ein, noch am Ende, wohin jetzt deine Reise geht, was hast du für Pläne, was stellst du dir in nächster Zeit vor?
Oh, für mich hat...
Welche Bücher würdest du empfehlen, jetzt abgesehen von deinen eigenen?
Bitte?
Welche Bücher würdest du empfehlen, abgesehen von deinen eigenen? Aber fangen wir an so mit, wohin geht die Reise bei dir als nächstes?
Für mich hat sich ja in den letzten paar Wochen oder Monaten sehr viel verändert, eben durch das, was ich vorhin gesagt habe, in Krisen ist ein Riesenpotenzial. Das hat sich für mich gerade gezeigt, dass es für mich nicht mehr um den Fokus, also Matrix geht, dass es ein tolles Werkzeug ist, was für mich auch viel verändert hat, wo ich einen Turbo in Persönlichkeitsentwicklung erfahren durfte, wo ich Persönlichkeitsaspekte leben durfte. Das ist, steht alles außer Frage. Ich arbeite damit für mich, für andere ist ganz toll wie alles andere auch. Nur für mich geht es darum, einfach diese Essenzen aus den letzten Jahren weiterzugeben. Also dieses Hinführen von Menschen auf das, dass sie Handlungsspielraum haben, ohne jetzt irgendeine Heiltechnik, ohne irgendeine Matrixarbeit von uns irgendwas, sondern dass sie wirklich im Leben stehen können und sagen, okay, das ist gerade los, wie zeigt sich das, wie spiele ich dabei mit, was habe ich an Alternativen und wie handle ich jetzt, ja. Also diese Synapsen neu zu knüpfen und sich ein anderes Lebensbild auch schaffen zu können und es dann in die Hand zu nehmen, so wie es ich in den letzten Jahren gemacht habe, immer und immer mehr. Und das finde ich, wenn man das einmal angefangen hat zu leben, was da an Neugierde auftaucht und das eben zu erforschen, welches Potenzial ich gerade in der Lebenssituation habe und plötzlich kann was vor dir stehen, was viel besser ist als das, was dein eigentlicher Plan war. Und so ist es jetzt bei mir und das finde ich klasse. Das ist ein neues Konzept, was ich gerade aus meiner eigenen Entwicklungsgeschichte entwickelt habe, wo ich das auch gerne weitergebe und eben möchte noch mehr Bücher schreiben zu dieser Geschichte dann auch, also nicht mit dem Schwerpunkt Depression, sondern eben das wirklich positiv nochmal darzustellen und diese Essenzen daraus zur Verfügung zu stellen, um diese Impulse weiterzugeben. Das ist mir ganz wichtig, dass die Menschen wissen, sie haben es in der Hand, sie sind nicht ausgeliefert, egal wie schlecht es ihnen geht, wie krank sie sind. Und das habe ich zur Genüge durchlebt und auch vorgelebt. Und deswegen schreibe ich mir das auf die Fahne und es ist mir zur Leidenschaft geworden. Und es kommt auch an. Das macht Spaß und das erfüllt mich. Und wenn ich damit Menschen Impulse geben kann, zu sehen, was sie an Möglichkeiten haben, dann finde ich das klasse.
Welche Bücher kannst du so empfehlen? Natürlich, dein Buch ist eh verlinkt, das wirst du wahrscheinlich empfehlen, aber außerdem, also was, weil auch die Frage jetzt im Chat gekommen ist.
Ja, klar. Also was ich toll finde, ist von Greg Braden im Einklang mit der göttlichen Matrix, da sind ein paar schöne Aspekte zusammengefasst, finde ich ganz toll. Aus der Richtung, ansonsten The Missing Link vielleicht noch so ein bisschen, wer eine schöne Meditations-CD auch haben möchte, geht so in Richtung leichter Trance, wo wir auch so ein bisschen uns umprogrammieren auf die Möglichkeiten, die wir haben. Also Greg Braden finde ich einfach toll. Das ist was ich gerne weiterempfehlen möchte.
Letzte Frage, weil sie auch jemand im Chat gestellt hat. Hältst du dich für medial begabt? Ist also diese Arbeit, die du machst, eigentlich die Arbeit eines Mediums? Oder gibt es da Überschneidungen?
Überschneidungen gibt es mit Sicherheit bei jedem Menschen. Also wir sind alle medial. Das ist das, was ich vorhin auch sagte. Es geht nur darum, ob wir das zulassen und uns darauf einlassen, weil es ja erstmal Angst macht. Ne? Oder ich sehe da was ist denn das? Dabei ist es ja nichts Schlimmes. Und wenn wir uns darauf einlassen, kann das jeder. Wenn das ein Medium ist, bin ich eins. Also ich habe jetzt keine Jenseitskontakte oder irgendwas in der Richtung, wenn das gemeint ist.
Aber nein, nicht unbedingt. Nein. Menschen,
also
aber hellsichtig, hellfühlig, also in diese Richtung geht die Arbeit natürlich auch, die du machst.
Das würde man als hellsichtig bezeichnen, dass ich eben Dinge wahrnehme, die sich mir bildhaft zeigen, genau.
Okay. Danke, Marion, es war ein sehr interessantes Gespräch und ja, ich wünsche dir alles erdenklich Gute für deinen zukünftigen Weg und möge er so lichtvoll weitergehen, wie er sich in den letzten Jahren entwickelt hat.
Ja, also da bin ich auch ganz dankbar dafür, dass ich eben auch diese Tiefpunkte erleben haben müssen, dürfen. Ich kann schon fast nicht mehr als schlecht ansehen, weil es einfach für mich so viel an Turbo gebracht hat, mich mein Leben habe so verändern können dadurch. Also ich finde es echt ein Geschenk, so verrückt sich das jetzt auch anhört, aber es ist so. Und ja, ich habe das Gespräch jetzt auch sehr genossen, habe mir da sehr drauf gefreut und fand es auch toll, dass du dich da mit mir gerne austauschst. Und wenn noch Fragen sind, kann man die gerne an mich stellen. Das ist also kein Thema.
Okay, es gibt ja auch wie immer deinen Forums-Thread, der eh mit dem Sendungseintrag verlinkt ist. Vielleicht magst du da auch dann ein bisschen mitdiskutieren, falls Fragen kommen. Ansonsten wünsche ich dir alles Gute und vor allem gute Besserung.
Oh, das kann ich gut brauchen. Also ich pflege mich einfach ein bisschen, das habe ich mir verdient.
Ja, auf jeden Fall.
Für mich. Das ist auch ganz wichtig, ja.
Okay, danke und schönen Abend dir noch.
Danke dir auch, Tarek. Tschüss.
Tschüss.
Marion Rössler über ihre Arbeit mit der Matrix. Das nächste Mal sind bei mir zu Gast Grazina Foser und Franz Bludorf. Freue mich sehr, es geht um Traumwelten. Ihr letztes Buch Intuitive Logik wird natürlich zur Sprache kommen. Und vor allem auch, was mich am meisten fasziniert hat an diesem Buch, die Möglichkeiten, die wir in dieser Zwischenwelt haben und vor allem auch luzides Träumen, also wenn wir uns im Traum des Traumes bewusst werden. Das finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Geschichte, muss ich sagen. Das letzte Buch von Foser Bludorf hat mir das quasi wieder in Erinnerung gerufen. Zu hören am 12.11.2010. Ich bedanke mich bei allen fürs Zuhören und fürs Interesse. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut.